Hallo, ich bin André und hi vor Positiv.
Und ich bin Fabian, hi vor Negativ und ihr hört jetzt unseren neuen Podcast 2+.
Den machen wir zusammen mit der Kampagne Noch viel vor und unterstützt von Gilead Sciences. Und 2+ steht nicht für die Anzahl der Versuche, die wir gebraucht haben, dieses Intro fehlerfrei einzusprechen, sondern tatsächlich um das Leben und die Liebe mit und um HIV.
Genau, und da werden wir euch ein bisschen aus unserem Alltag erzählen. Denn wie ihr schon im Intro gehört habt, André ist HIV-positiv und ich bin HIV-negativ. Und so normal, wie wir das hier leben, glaube ich, sehen das viele nicht. Und ihr habt jetzt die Chance, euch in diesem Podcast einfach mal ein bisschen mehr zu informieren und einfach mal ein bisschen reinzuhören, wie wir das so erlebt haben damals und wie unser Alltag ist. Aber bevor wir da zu tief einsteigen, wollen wir uns vielleicht selber erstmal kurz vorstellen. Also ich bin Fabian, 27 und ich studiere Architektur. Und wenn ihr das hört, bin ich vielleicht schon mit meinem Master fertig. Und sportlich würde ich sagen, mache ich gelegentlich auch was. Nicht so wie André. Genau, aber André, wer bist du?
Ja, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe einen ganz, in Anführungszeichen, normalen Beruf, was auch immer normal bedeutet. Ich bin im Vertrieb unterwegs. Heißt, ich bin ab und zu auch mal auf Deutschlands Straßen anzutreffen und lass mir schön ein Geschwindigkeitsknöllchen geben.
Das ist nicht nur einmal passiert.
Und habe eine 5-Tage-Woche, Montag bis Freitag. Ja, der Trend geht ja zu 4-Tage-Woche, stelle ich bei vielen Kollegen fest. Ne?
In der Architektur geht er zu 6-Tage-Woche. Ja.
Oder zu 7-Tage-Woche sogar. Ja. Ich mache tatsächlich sehr viel Sport. Ich mache viel Ausdauersport. Ich bin hobbymäßig Radfahrer und fahre so 10.000, 12.000 Kilometer im Jahr. Das ist schon, denke ich, mehr als viele andere fahren. Und darüber würden wir wahrscheinlich später nochmal sprechen.
Genau, aber was ihr euch jetzt natürlich fragt oder vielleicht schon gefragt habt, als ihr das gesehen habt, worüber ihr auch immer auf diesen Podcast kamt, warum einen Podcast? Warum machen wir das?
Ja, Fabian, warum machen wir den Podcast?
Und das hat tatsächlich einen Hintergrund, denn die meisten Videos, die wir zum Thema HIV machen, auch, um aufzuklären, sind doch meistens maximal so 1:30, weil dann die Aufmerksamkeitsspanne endet. Und im Podcast haben wir die Möglichkeit, einfach mal länger über das Thema zu sprechen, weil gerade das ist schon ein Thema, wo man einfach so mal ein bisschen mehr als nur 1-2 Fakten raushauen kann, sondern auch ein bisschen mehr drüber reden kann, um einfach auch so das Bild, was heute ist und das, was damals war, ein bisschen besser zu verstehen. Und den Raum bietet einfach ein Podcast ganz gut und wir müssen uns nicht immer so aufbrezeln.
Ja, stimmt. Wobei wir in erster Linie über uns erzählen werden und unsere Perspektive auf die Dinge und die Erfahrung, die wir machen in der Partnerschaft und
genau, und wie ihr schon an unseren Jobs gehört habt, wir haben jetzt beide kein Medizin studiert, das heißt, es ist auf jeden Fall kein Ersatz für eine ärztliche Beratung oder irgendwas, wenn es irgendwo juckt, kratzt oder ihr denkt, ihr hättet irgendwelche Geschlechtskrankheiten, bitte geht zum Arzt, zeigt es da alles vor, die können euch helfen, wir können euch auf jeden Fall im Thema Allgemeinbildung und vielleicht auch ein bisschen Erheiterung helfen. Das ist unser Part. Das andere, lasst es bitte den Doktor oder Doktorin beurteilen.
Apropos Ärzte. Mein Arzt hat vor 3 Jahren diagnostiziert, dass ich HIV-positiv bin.
Ja.
Und ganz ehrlich, das war hart. Ich habe das Gefühl, jetzt ab dem Moment gibt es einen davor und einen danach und mein Leben wird nie wieder so sein wie vorher und ich wusste kaum was über HIV. Ich hatte mir auch noch nie Gedanken gemacht, wie es wohl sein würde, mit HIV zu leben. Ich glaube auch, das ist ganz schwierig, sich das vorzustellen. Ich glaube, man kann sich es nicht vorstellen. Man kann sich nicht in die Lage reinversetzen, es sei denn, man ist dann wirklich in der Lage.
Und vor allem, du warst ja damals auch noch alleine, ne? Ich war da, glaube ich, gerade im Ausland.
Du warst gerade da. Ja.
Und wie war das Setting? Also wie kamst du dazu? Warum hast du überhaupt den Test gemacht?
Ich habe den Test gemacht tatsächlich, weil mir jemand erzählt hat, dass er HIV-positiv ist und ich wusste, dass ich vielleicht mit der Person das eine oder andere gemacht habe, was nicht so klug war im Kontext von HIV. Ja. Und das hat sich dann eben auch bewahrheitet. Im Nachhinein muss ich sagen, dass auch das ist eine gute Sache. Also, dass es dann so früh erkannt wurde, war sehr gut, weil das
gerade ganz für mich
wichtig, auch für dich, weil du ja HIV-negativ bist. Das ist eine ganz wichtige.
Und auch noch bin dank der frühen Diagnose.
Genau, genau. Und ich bin, ja, mein Arzt sagt, wenn ich zu ihm komme, ich bin gesund. Vielleicht können wir da auch noch mal eine Folge drüber machen. Was ist Gesundheit? Wie definiert man für sich selbst gesund sein? Und wir erzählen euch da natürlich auch noch mehr drüber, wie wir damit leben oder wie ich damit lebe. Und Fabian lebt ja indirekt damit. genau, aber so kam das damals und das war halt eine taffe Zeit. Das ist ganz klar. Ich glaube, darüber werden wir auch nochmal später reden, weil da ganz viele Themenbereiche drin aufgehen, zum Beispiel wie nehme ich mich selbst wahr, was ist mit so einer Art von, ja, das kann ein Schamgefühl sein oder eine Selbststigmatisierung, die ich gegen mich selbst entwickle, sogar in extremen Fällen. Und es gibt sicherlich einige.
Macht sich das deutlich, also die Selbststigmatisierung?
Also man es gibt ja so verschiedene Sprüche, zum Beispiel HIV bekommt man nicht, HIV holt man sich. Oder solche Sprüche wie, ja, du bist halt dann selbst schuld, du hättest halt dann anständig verhüten müssen, etc. Und das in Kombination mit dem Bild, das ich von anderen Leuten hatte, obwohl ich niemanden kannte persönlich, so wirklich der HIV hat, das hat dazu geführt, dass ich mir halt Selbstvorwürfe gemacht habe. Ja? Und das macht es halt ganz, ganz schwierig und gibt sicherlich viele Leute, die darüber ja auch gar nicht so richtig hinwegkommen, weil sie es nie so richtig verarbeiten können, für sich selbst damit klarzukommen und mit sich selbst ins Reine zu kommen. Ich meine, ihr kennt das vielleicht auch. Ihr habt vielleicht auch schon mal blöde Sachen gemacht und denkt euch dann im Nachhinein, hätte ich nur dies und jenes getan, anstatt, was weiß ich, ne? Hätte ich nur, wäre ich nicht ins Auto gestiegen an dem Tag, wo ich 2 Gläser Bier getrunken habe und bin in die Polizeikontrolle gefahren, hätte ich lieber Taxi genommen.
Aber hätte.
Fahrradkette.
Da kommen wir doch wieder zu deinem Homie zurück. Nee, aber ich denke, es gibt auch, wenn man das sich mal da ganz ehrlich fragt, was hat man selbst alles schon gemacht und gab es da Situationen, in denen man hat man sich vielleicht einem Risiko ausgesetzt? Ich glaube, wenn man da sehr ehrlich ist, gibt es da sicherlich einige, die sagen können, nein, ich habe mich ja noch nie einem Risiko ausgesetzt, und dann gibt es sicherlich auch andere, die sagen, okay, manchmal hatte ich vielleicht auch Glück. Und in dem Fall hattest du halt eben kein Glück.
Aber ich hatte eben Glück im Unglück, weil es eben dann sehr früh erkannt werden konnte. Und deswegen mache ich jetzt auch schon seit 3 Jahren eine Therapie.
Und das sorgt dafür, dass André auf keinem Wege mehr die HIV-Infektion weitergeben kann, was natürlich in unserer Beziehung jetzt mittlerweile super entspannt ist, aber echt am Anfang eine große Frage für mich war. Also was bedeutet die Infektion eigentlich für unsere Beziehung? Als André, vielleicht muss ich das kurz sagen, ich war damals, als André die Diagnose bekommen hat, im Ausland eine Woche und kam dann wieder, und dann hat er mir das gesagt, dass er die Infektion hat oder die Diagnose bekommen hat, und also für mich ist da erstmal also eine Welt zusammengebrochen. Ich weiß noch ganz genau, wie du mich am Flughafen mit einer Rose abgeholt hast. Habe ich nie wieder eine bekommen.
Zu besonderen Anlässen. Muss man sich verdienen, wie beim Bachelor.
Und es war wirklich, als wir dann, ich weiß noch ganz genau, wie wir in die Wohnung gekommen sind, und dann du zu mir gesagt hast, dass wir uns unterhalten müssen, und zwar sofort so eine ganz andere Stimmung im Raum. Wir haben uns dann aufs Sofa gesetzt, und ich weiß gar nicht mehr genau den Wortlaut, aber als du mir das gesagt hast, habe ich echt Bilder in meinen Augen an sozusagen vorbeirauschen sehen und habe mir überlegt, wie können wir jetzt irgendwie die nächsten 3 Jahre oder wie lange du noch zu leben hast, irgendwie schön verbringen, irgendwie, dass wir noch die Welt bereisen oder. Also das war wirklich echt ein ziemlich intensiver und schrecklicher Moment. Also
es ist eine extreme Erfahrung. Und ich habe mir auch gedacht, also ich habe wirklich in Betracht gezogen, dass du sagst, weißt du was, das ist mir jetzt nicht eine Nummer zu groß und zu scharf und ich bin jetzt erstmal weg. Das hätte ich total verstanden, und ich glaube auch, ich habe mir mal Gedanken drüber gemacht, ich glaube tatsächlich, es sagt mehr über mich aus als über dich, weil ich mir in der Situation gedacht habe, wenn ich an deiner Stelle wäre, was würde ich tun? Und ich hätte wirklich nicht sagen können, ob ich selbst Bock auf mich gehabt hätte in der Partnerschaft mit der HIV-Diagnose. Weißt du? Und dann gibt es dieses kleine Quäntchen an Hoffnung, dass sich denkt, ja okay, aber er ist ja nicht ich und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass er sagt, wir kriegen das hin.
Ach, also ich glaube fest, dass da vielleicht auch einfach viel die Angst dabei ist. So,
ja.
Diese, vielleicht eine Verlustangst und ich hatte auch ziemlich große Verlustangst. Ich habe wirklich gedacht, diesen Menschen, den ich jetzt mittlerweile angefangen habe zu lieben, dass der wegstirbt. Also das muss, also ich fühle mich jetzt immer auch selbst so ein bisschen blöd, wenn ich das heute so sage, weil ich einfach weiß, wie das einfach von noch einem Bild aus den 80ern geprägt ist, dass man jetzt an einer HIV-Infektion direkt das Todesurteil ist, weil das ist auf keinen Fall mehr. Sondern ich hatte wirklich einfach, das war der einzige Gedanke, der durch meinen Kopf gegangen ist, scheiße, wie, ich werde dich verlieren und wie kann ich dich unterstützen, wie können wir irgendwie noch eine schöne Zeit, also so wertvoll erleben, aber an Schluss machen, also auf keine Sekunde. Und ja.
Ja, es ist ja dann auch gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber ja, können vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, denke ich, ganz gut nachvollziehen, dass es halt eine extreme Situation ist.
Und ja,
uns gezeigt hat, aber ganz, also wichtig für uns war ja, es hat uns gezeigt, wie krass wenig wir eigentlich tatsächlich wussten über das, was aktuell so Phase ist in Bezug auf HIV.
Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich jetzt, wenn ihr jetzt da sitzt im Auto, im Bus, in der Tram, im Garten, was ihr auch immer gerade jetzt dabei macht und denkt, wenn ihr einen Partner oder Partnerin habt, was würde ich machen, wenn der oder die Partnerin mir erzählt, dass sie HIV-positiv ist. Ich glaube, dann kommt es ganz stark drauf an, ob es da jemanden schon gibt, ob ihr das sozusagen an einer Person festmachen könnt oder ob man sich das einfach nur vorstellt, weil ihr zum Beispiel gerade Single seid. Ich glaube, das hat einen großen Unterschied, denn wenn man ja die Person einfach schon als Mensch so kennengelernt und geliebt hat, das ist dann einfach eine Facette mehr und das andere, dann stellt das sozusagen so in den Fokus. Also ich glaube, hätte ich mir das vorher vorgestellt, ich glaube, ich hatte ja auch schon mal Berührungspunkte auf Datingportalen, wo ich dann erzählt bekommen habe von jemandem, der wohl so soll wohl HIV-positiv sein. Also ich habe die Nachricht nicht beantwortet, weil ich einfach irgendwie Angst vor dem Thema hatte. Also ich glaube, hätte ich vielleicht eine Vorbereitung bekommen, hätte ich mich irgendwie, als du mir das erzählt hast, vielleicht auch anders halt. Aber ja, ich glaube, das ist echt schwer, sich vorzustellen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich da vorher drauf, also ob ich mir das hätte vorstellen können oder nicht, aber so war es halt dann.
Ja.
Da konnte man nichts mehr machen.
Ja, ich glaube, das ist total schwierig oder ganz unmöglich, sich das vorzustellen, bis die Situation tatsächlich eintritt. Bis man jemanden trifft oder kennt oder kennenlernt, wie auch immer, der dann mit eben der HIV-Infektion lebt. Und apropos Studien, es gibt eine Studie zum Beispiel zu den Erwartungen ans Leben. Da kommt zum Beispiel raus, um das nur mal mit Zahlen zu untermauern.
Vielleicht wundert ihr auch ab euch ab und zu, weil es hier so kruschelt. Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet.
Ja. Also 56% zum Beispiel, auch ganz interessant, sagen, dass sie befürchten, dass sie den Virus auf den Partner oder die Partnerin übertragen könnten.
Und das habe ich mich auch gefragt am Anfang. So, was, also das war der erste Moment, Angst um André. Und der zweite, was können wir jetzt eigentlich noch miteinander, also kann ich mit ihm aus einem Glas trinken, müssen wir irgendwie jetzt was beachten, irgendwie besonders, dass wir nicht aus Versehen die gleiche Gabel benutzen oder so. Und total unnötig, weil wenn André in der erfolgreichen Therapie ist, ist die Ansteckung über keinem Weg mehr möglich. Also total safe.
Gerade da finde ich aber auch die 56% in dieser Studie so so krass. Die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die schauen sich an, wie viele Leute in der Gesamtbevölkerung wissen von ihrer HIV-Infektion, wie viele von denen bekommen eine Therapie und wie viele von denen wiederum sind unter der Nachweisgrenze. Was heißt unter der Nachweisgrenze? Das bedeutet, bei den Personen kann HIV auch in einem Bluttest nicht mehr direkt nachgewiesen werden. Also HIV ist nicht mehr auffindbar im Körper, was nicht heißt, dass man geheilt ist. Man muss die Therapie ja Stand jetzt ein Leben lang einnehmen. Aber es führt dazu, dass man die Infektion nicht mehr weitergeben kann. Zum Beispiel nicht beim Sex, auch nicht beim Sex ohne Kondom. Und die Zahlen sehen wie folgt aus. Also das sind 88% in Deutschland wissen von ihrer HIV-Infektion. 93% von denen bekommen eine HIV-Therapie und von denen sind 95% unter dieser Nachweisgrenze, sind also gar nicht mehr in der Lage, die Infektion weiterzugeben. Und bei denen bricht auch kein AIDS aus, weil die Therapie ja dazu führt, dass HIV im Körper unterdrückt wird. Aber das finde ich so krass, der Gegensatz. Die eine Studie sagt, 56% der Personen haben Angst, den Virus zu übertragen auf ihren Partner und die Partnerin. Und wenn man die Zahlen vom Robert-Koch-Institut sieht, dann weiß man, es kann überhaupt nicht sein. Also die 56% sind eine Angst, aber eine Befürchtung von den Leuten und sind keine faktische Wahrheit.
Aber hast du Angst?
Nein, absolut gar nicht.
Aber hattest du Angst?
Nein, absolut gar nicht. Ich habe diesen, also es ist ja wirklich sehr, sehr gut gesichert. Es gibt sehr groß angelegte Studien, wo ja hunderttausende Geschlechtsakte.
Faktencheck, ne? Das gibt nämlich die Partnerstudie 1 von 2014. Und da haben für die Wissenschaft 337 Heteropärchen, 337 Homopärchen und 551 Heteropärchen 58.000 Mal Sex gehabt. Da war immer ein Partner oder Partnerin HIV-positiv und der andere Partner oder Partnerin negativ. Und es kam zu keiner einzigen Ansteckung. Es gab immer Sex ohne Kondom, sozusagen nur mit Schutz durch Therapie. Es gab keine einzige sozusagen Ansteckung. Und dann aber 2018 in der Partnerstudie 2, und jetzt wird's spannend, da wurden 77.000 Mal die Liebesakte vollzogen, auch wieder nur Schutz durch Therapie. Und da kam es tatsächlich auch wieder zu keiner Ansteckung. Also insgesamt muss man sagen, über 100.000 Mal Sex. Und es ist, also da wurde für die Wissenschaft...
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert.
Also ihr seht, da wurde für die Wissenschaft ordentlich ins Zeug gelegt. Das ist fundiert und wir können auch aus persönlicher Erfahrung sagen, ich war auch neulich erst wieder beim HIV-Test und meiner ist wieder negativ gewesen.
Es funktioniert.
It funktioniert, genau. Und aber das war nicht immer so, dass du dir da keine Sorgen gemacht hast, oder? Als du die Diagnose bekommen hast, da hast du dir wahrscheinlich
am Anfang natürlich sehr, man hat in der Phase sowieso keinen, also glaub mir, man hat in dieser Phase keinen Bock auf Sex. Man hat auch keinen Bock auf Sex mit sich selbst. Man will einfach nur im Boden versinken. Und man ist immer ich war ganz lange in dem Modus, dass man sich so dran festhält, könnte ich bloß die Zeit zurückdrehen, weißt du? Dass du halt nicht, dass du denkst, was wäre, wenn, hätte ich dieses und jenes, bla 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 bla. Und das braucht eine Weile und um die Frage zu beantworten, ja, das ist tatsächlich so, ich wusste das nicht. Dass das mit der Schutz durch Therapie, habe ich ja noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Und ich habe mich aber mal mit jemandem unterhalten, der war Pharmazeut oder irgendwie hat in dem Pharmabereich gearbeitet tatsächlich.
Vor deiner Infektion.
Vor meiner Infektion, genau. Und der hat mir geschrieben, also er bevorzugt Partner, die HIV-positiv sind und unter der Nachweisgrenze, wenn er denn Sexpartner hat, weil er bei denen am sichersten wäre, halt HIV nicht zu bekommen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mir gedacht habe, was für ein Spinner. Ja, also so nach dem Motto, kannst du machen, wenn du meinst, aber ich mach das bestimmt nicht. Und
Aber das ist interessant und jetzt, das ja. ist ja jetzt auch, also ich muss sagen, du bist nicht nur mein präferierter Partner, weil du einfach, weil ich dich liebe, aber nein, es ist tatsächlich, ich kann es ja noch, ich könnte die Infektion haben und das Gefährliche ist ja nicht, wenn man die Infektion hat, sondern wenn man nicht weiß, dass man sie hat. So, und ich könnte jetzt theoretisch, okay, ich habe jetzt einen Test erst wieder gemacht, aber hätte ich den nicht gemacht, könnte ich jetzt schon seit ein paar Monaten vielleicht mit einer HIV-Infektion sozusagen rumlaufen und könnte die sozusagen dadurch auch weitergeben. Aber du kannst sie ja, du hast sie, da ist sie sozusagen sozusagen unschädlich gemacht. Diese Gefahr gibt es bei dir nicht.
Nein.
Und es laufen ja immer noch, jetzt weiß ich die Zahlen nicht mehr, aber glaube ich über 10.000 Leute in Deutschland sozusagen rum, die von ihrer HIV-Infektion nichts wissen. Und das ist natürlich immer eine Gefahr für sich selber, weil einfach man die Gesundheit, das wisst ihr ja, hoffentlich, dass HIV und AIDS nicht das gleiche ist. Also erst das HIV ist die Infektion, man trägt den Virus in sich. Daraus kann dann AIDS sozusagen die Folgekrankung werden. Und die Gefahr läuft man natürlich, wenn man es selber nicht weiß, dass man dadurch ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommt. Und natürlich für die anderen, die man dann anstecken kann, weil man es selber nicht weiß. Und das ist ja natürlich, und deswegen war nochmal gut, dass du das direkt so früh deine Diagnose bekommen hättest, weil sonst könnten wir jetzt hier einen Podcast machen über eine zwei Positive in einer Beziehung.
Im Nachhinein führt das, diese ganze, das Wissen, was wir da jetzt bekommen haben, auch dazu, dass man sich ein Stück weit so fremdschämt für sich selbst, wie man früher vielleicht dann mit anderen Leuten umgegangen ist. Mhm. Ja, echt blöd. Man muss tatsächlich, man ist da geläutert dann, also, ne, man hat vorher Leute diskriminiert, muss man ja mal so sagen. Und ausgegrenzt und dann, oh, upsie Daisy, jetzt bin ich selber in der Position. Ja, scheiße. Und gerade am Anfang führt das aber auch dazu, ne? Ich bin jetzt selbst das, was ich eigentlich immer vermeiden wollte. Und viele versuchen sich ja dadurch zu schützen, dass sie halt einfach Wege und Mittel suchen, den Kontakt zu HIV-positiven Menschen zu unterbinden.
Ja.
Weil sie halt denken, hey, wenn ich keinen Kontakt mit den Leuten habe, dann kann ich mich ja auch nicht einstecken.
Also genau das muss man sagen, wenn man jetzt selbstkritisch das bei mir reflektiert, ist es so, einfach weil man vor dem Thema, man weiß, es ist, damit ist nicht zu spaßen und gerade auch jetzt hier wir als Schwule haben natürlich, wir sind da geprägt, wir wissen so um die alten Bilder aus den 80ern und das ist einfach so eine Angst davor, aber man hat sich auch nicht wirklich damit beschäftigt, außer mal an diesen Welt-AIDS-Tags Plakaten vorbeizugehen. Und das ist wirklich die beste Strategie. Und ich habe auch immer das so, die Leute dann auch so ein bisschen als krank angesehen. Also sozusagen gesundheitlich krank. Also nicht, dass sie nicht gesund sind. Und André, das finde ich immer besonders, wenn du auch, oder womit wir uns dann auch beschäftigt haben, du fühlst dich gesund.
Ich fühle mich definitiv gesund.
Ja,
aber. Wenn ich eine Erkältung habe, eine richtig dicke Erkältung, dann fühle ich mich krank.
Ja.
Ja, es ist einfach man will ja auch nicht immer so, ich sag mal, verschiedene, ich nenne es jetzt mal Infektionen oder Krankheiten gegeneinander vergleichen. Aber was mich schon mal interessieren würde, vielleicht gibt es ja Zuhörer und Zuhörerinnen, die andere chronische Krankheiten haben oder Infektionen haben. Das könnte jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Diabetes sein. Ja. Da wird mich wirklich mal interessieren, also wie sehen sich die Leute selbst, würden die sich als krank bezeichnen? Ich würde ja mal denken, wahrscheinlich nicht, weil Krankheit und Gesundheit für mich ja ganz viel damit zu tun hat, wie leistungsfähig bin ich, wie stark schränkt mich das ein. Aber vielleicht, ja, ihr da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst uns doch mal eine Nachricht da. Habt ihr vielleicht eine Krankheit oder eine Infektion, mit der ihr ganz lange chronisch lebt und wie seht ihr das? Seht ihr euch selbst als gesund oder nicht? Also mein Arzt, wenn ich zu dem sage, der sagt, André, du bist kerngesund.
Ja, und so sehe ich das mittlerweile auch. Einfach, da hilft einfach so ein bisschen, also einfach, man kriegt eigentlich einen anderen Blick auf die Dinge, das ist eigentlich ganz schön. Aber wo du gerade sagst, lasst uns eine Nachricht da, ist natürlich super, einfach mal kurz zu erwähnen, wie ihr uns eigentlich erreichen könnt. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Unter Instagram findet man uns sehr gut.
Mhm. @_ genau. Andres Wright.
Genau, Andres Wright. Denkt dran, das heißt André... wie André, dann mit S und dann Ride wie vom Fahrradfahren.
Genau.
Groß- und Kleinschreibung ist übrigens bei Instagram egal. Und dann
keine Sonderzeichen benutzen.
Und keine Sonderzeichen. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook. Da haben wir den Unterstrich weggelassen, sonst wird es ja auch zu einfach. Da findet ihr uns einfach nur unter @AndresRide. Ihr könnt natürlich auch auf unserer Homepage www.andresride.de schauen oder ihr findet natürlich unter bei noch viel vor. Unter www.nochvielvor findet ihr auch unsere Geschichte. Auch noch ein bisschen mehr, was wir eigentlich machen. Aber das wollen wir uns auch eigentlich euch auch in der nächsten oder einer der nächsten Folgen erzählen. Und wir, das war natürlich jetzt unsere erste Folge und wir sind ganz gespannt, was wir an Rückmeldungen kriegen. Also bitte schreibt uns fleißig, sagt uns, was gut war und was schlecht war.
Ihr habt Fragen?
Ja, Fragen. Denn wir wollen in den nächsten Folgen nicht nur über, wie jetzt, unsere HIV und unsere Beziehung reden, sondern auch über unser Engagement und HIV und Alltag. Also wo hat André eigentlich noch Berührungspunkte oder vielleicht wie auch in der Beziehung mit dem HIV-Thema? Und vielleicht hört ihr da weiter rein oder vielleicht habt ihr auch Anregungen für andere weitere Themen. Wir hätten auf jeden Fall viel zu erzählen und freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört.